Deutschlandfunk. Streitkultur.
Der Schutz jüdischen Lebens in Deutschland, mit Resolution oder ohne. Das ist heute die Frage in der Streitkultur und dazu begrüßt sie Michael Köhler am Mikrofon. Die regierenden Ampelparteien und die Union haben einen Entwurf für eine Resolution zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland vorgelegt. Noch in diesem Herbst soll das im Parlament beschlossen werden. Zentralratspräsident Josef Schuster fordert eine baldige Verabschiedung. Der Entwurf hat aber zur Kritik geführt, zur Kritik zahlreicher Institutionen, Verbände, öffentlicher Intellektueller und kulminiert dieser Tage in mehreren Aufrufen und Appellen. Die Ideen, die vorgetragen wurden, seien nicht praktikabel, gefährden den Rechtsstaat und seien rechtsunsicher. Fakt ist, die polizeilich erfassten antisemitischen Straftaten haben drastisch zugenommen im Vergleich zu den Vorjahren, im letzten Jahr sogar sich verdoppelt. Der Schutz jüdischen Lebens bleibt für Deutschland eine weltweite Verpflichtung, heißt es in dem Resolutionsentwurf. Viele sagen, ja, gern, aber bitte nicht so, sondern anders. Um einen Eindruck zu kriegen, wollen wir zu Beginn 50-sekündiges O-Ton-Beispiel hören mit zwei unterschiedlichen Stimmen.
Die Forderung ist ganz klar, dass bei anti-israelischen Demonstrationen mit antisemitischen Narrativen, darum geht es, oder auch pro-palästinensischen Demonstrationen, und ich will nicht falsch verstanden werden, ich habe Verständnis, wenn es Menschen gibt, die um die humanitäre Lage der Menschen in Gaza besorgt sind und auch dafür auf die Straße gehen. Wenn das Ganze aber verbunden wird mit antisemitischen Stereotypen, dann bin ich der Meinung, dass die Grenze der Meinungsfreiheit überschritten wird. Hier wird es dann strafbar und da erwarte ich von den Sicherheitsbehörden, dass entsprechend eingeschritten wird.
Es ist ein Entwurf, der sicherlich noch für eine Menge Diskussionen sorgt. Aber wenn das durchginge, dann würde das jedenfalls auf massive Kritik von Juristen stoßen. Und wenn man da ins Detail schaut, dann gibt es da viele Punkte, die zu Diskussionen führen werden oder würden, wenn der Bundestag diesen Weg weitergeht.
Ja, zwei Stimmen waren das zu Beginn. Die erste unverkennbar Zentralratspräsident Josef Schuster und das zweite war Stefan Detjen, unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Gäste, um darüber zu diskutieren, sind der Strafrechtler, der Strafprozessrechtler und Völkerrechtler Professor Dr. Kai Ambos. Er lehrt an der Universität in Göttingen. Überdies ist er Richter am Kosovo-Sondertribunal in Den Haag. Und bei uns ist auch Volker Beck, langjähriger Bundestagsabgeordneter bis 2017. Gegenwärtig ist er Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Und er ist auch Geschäftsführer des Tikva-Instituts. Erste Frage, Professor Ambos, der Schutz jüdischen Lebens in Deutschland, was würden Sie sagen, mit Resolution oder ohne?
Es ist erstmal sehr wichtig, das jüdische Leben in Deutschland zu schützen. Natürlich ist es unerträglich, wenn Juden, Jüdinnen in Deutschland sich unsicher fühlen, wenn sie angegriffen werden, sei es in unseren Universitäten oder im öffentlichen Raum. Und deswegen, glaube ich, unterstützen ja auch die Kritiker, die Kritikerinnen dieses Entwurfs das Ansinnen, eine solche Resolution zu machen. Also wäre meine Antwort differenziert. Man kann eine Resolution machen, aber die muss eben anders sein.
Volker Beck, der Schutz jüdischen Lebens in Deutschland, mit Resolution oder ohne?
Nur mit Resolution, wenn in der Resolution konkret drinsteht, was man zum Schutz jüdischen Lebens verbessern will und wie man jüdisches Leben ganz konkret im Alltag stärken will. Dazu gibt es verschiedene Maßnahmen. Ein paar wenige sind in dem Resolutionsentwurf genannt und deshalb unterstütze ich auch im Grundsatz diesen Resolutionsentwurf. Aber so wie es ist seit dem 7. Oktober in Deutschland, kann es nicht bleiben, wenn wir wollen, dass Jüdinnen und Juden auch noch in 10, auch noch in 20 oder 30 Jahren in Deutschland leben.
Sie haben schon angedeutet, Professor Ambos, dass Sie Kritikpunkte haben. Im November 2023 haben Sie das schon im Verbund mit weiteren Fachkollegen gesagt. Sie haben das Projekt begrüßt ausdrücklich, haben es gerade auch nochmal getan, aber auch sehr massive Bedenken geäußert. Klären Sie uns auf, welche sind das und warum?
Ja, zunächst mal ist es eine verfahrensrechtliche, prozedurale Sache. Ich finde es nicht gut und verstehe auch nicht, warum dieser Prozess praktisch unter Ausschluss der interessierten Öffentlichkeit stattfindet. Wir reden jetzt heute über den Entwurf. Mir liegt ein Entwurf vom Juli vor auf der Frag den Staatsseite. Aber es ist ja offensichtlich eine Weiterarbeit erfolgt. Und warum man ein solches Projekt, was ja die Gesamtgesellschaft betrifft, nicht weiter offener diskutiert, kann ich nicht nachvollziehen. Und dann gibt es natürlich das Problem der Unbestimmtheit und der fehlenden Präzision in dem Entwurf. Ich will mal zitieren aus dem, der mir hier vorliegt. Da heißt es ja zum Beispiel, es bedarf weiterer haushaltsrechtlicher Regelungen oder das ist zu prüfen, um sicherzustellen, dass Mittel nicht für Antisemitismus verwendet werden. Dann heißt es bei Bundesfördermittelanträgen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, sind die Förderprojekte auf eine Unterstützung oder Reproduktion von antisemitischen Narrativen zu überprüfen. Und es geht sogar noch weiter. Zudem dürfen sich die Inhalte nicht gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Das Erste ist ja natürlich hier die Frage, was wir überhaupt unter Antisemitismus verstehen. Der Entwurf bezieht sich auf die berühmte IRA-Definition von 2016 und ignoriert die gesamte wissenschaftliche Diskussion in der Antisemitismusforschung zur Frage, was wir überhaupt über Antisemitismus verstehen. Es gibt ja die Jerusalem-Definition von 2021, dann gibt es die Nexus-Definition von 2022. Das ist eine rege wissenschaftliche Diskussion, an der wir auch teilgenommen haben, siehe unseren Beitrag im Verfassungsblog vom Dezember 2023. Und man kann über alle diese Definitionen sprechen. Die können auch helfen, um als Erkenntnismittel, um Antisemitismus zu definieren. Aber man kann sich nicht auf eine Definition festlegen und man kann auch nicht einen wissenschaftlichen Diskussionsprozess per staatlichem Dekret zum Abschluss bringen und sozusagen verordnen, das ist jetzt die Definition, mit der wir arbeiten müssen. Das ist völlig unwissenschaftlich. Dann ist natürlich das Problem, und das geht weit darüber hinaus, dass man sich überlegen muss, wer solche Vorgaben dann umsetzen kann und wie man das operationalisierbar machen kann. Das ist ein komplexer Prozess, der sehr fallabhängig ist. Und die Frage ist, wer das dann genau kontrollieren soll, wie soll dann entschieden werden, ob etwas antisemitisch ist, ob etwas nicht antisemitisch ist, was sind eigentlich zivilgesellschaftliche Organisationen, was ist eigentlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung? Das ist eine riesen Pandora's Box, wo sich ja Verfassungsjuristen darüber streiten, ob man das überhaupt definieren kann. Das sind also sehr weite, unpräzise Rechtsbegriffe. Und wir kommen dann natürlich ins Gehege mit Artikel 5 Grundgesetz, Meinungsfreiheit und insbesondere auch mit der Wissenschaftsfreiheit. Und das sind ja, bei der Wissenschaftsfreiheit ist es ganz klar, wie übrigens auch die Religionsfreiheit, das sind ja vorbehaltlose Grundrechte, die nur durch andere Grundrechte, zum Beispiel die Menschenwürde, eingeschränkt werden. Also es ist hochkomplex, wie man das dann auf der Ebene der Anwendung zur Anwendung bringen soll. Und es besteht immer die Gefahr einer unzulässigen Einschränkung von Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit.
Herr Beck, gefährdet diese Resolution den Rechtsstaat, wie es teilweise zu hören war? Oder sind Sie für eine berittene Kulturpolizei? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also das, was Herr Ambus gerade vorgetragen hat, das war wirklich ein Potpourri von Strohmännern. Also es handelt sich um eine Bundestagsresolution. Ich war mal eine Weile lang Mitglied des Hohen Hauses und weiß, dass der Bundestag gefühlt in der Woche 10 oder 20 solche Resolutionen durchs Parlament jagt. Deshalb ist erstmal der Vorwurf, dass das nicht öffentlich genug geschehe, bisschen bizarr, weil Entschließungsanträge und Anträge, das ist die geschäftsordnungsrechtliche Formen von Resolutionen, werden wirklich noch und nöcher verabschiedet. Und solche Texte sind leider nicht immer sprachliche Kunstwerke und oftmals auch keine Kunstwerke von gedanklicher und konzeptioneller Stringenz. Wer weiß, wie interfraktionelle Anträge, wo Koalition und Opposition beteiligt sind, zustande kommen, weiß, dass es da immer noch schwieriger ist. Und wenn ich diesen Maßstab anlege, finde ich den Text, der da vorliegt, gar nicht so schlecht. Er benennt einige Sachen, aber es ist weder ein Verfassungstext noch ein einfacher gesetzlicher Text. Der ist noch nicht mal eine Rechtsverordnung, sondern es ist eine Aufforderung an die Bundesregierung, manche Sachen zu prüfen oder anzupacken, dann natürlich immer rechtsstaatlich und verfassungskonform und ausgewogen, und eine Selbstverpflichtung des Parlaments, wenn die Bundesregierung das nicht tut, die Sachen selber in die Hand zu nehmen oder der Bundesregierung den Marsch zu blasen. Niemand will eine Gesinnungspolizei. Lediglich, was hier vorgeschlagen wird, ist im Zuwendungsrecht, und das ist von den Leuten, die sich in dem Zuwendungsrecht auskennen, auch völlig unbestritten, natürlich möglich zu sagen, wir verbinden die Zuwendung des Staates mit bestimmten Zielvorgaben. Aber natürlich darf der Staat sagen, in den Zuwendungsprojekten, die wir ausloben, das legt übrigens Paragraph 23 der Bundeshaushaltsordnung im Wortlaut heute schon nahe, dass der Staat nämlich, wenn er Zwecke mit Stellen außerhalb der Regierung verfolgt, dass er daran ein erhebliches Interesse haben muss. Die Verfassung sagt, wenn der Staat handelt, dann hat er immer die Menschenwürde zu schützen. Also ist in diesem Sinne auch er als Zuwendungsgeber verpflichtet, darauf zu achten, dass bei der Ausführung dieser Zwecke durch Stelle außerhalb der Regierung mit staatlichem Geld dagegen nicht verstoßen wird und die Menschenwürde beachtet wird. Und das zu überprüfen, das ist dann gar nicht so schwierig. Wo Herr Ambus sicher recht hat, es gibt kein Computerprogramm und keine Definition, wo man oben eine Äußerung in einem Kontext reinwirft und dann spuckt der Computer unten aus, ist antisemitisch oder ist nicht antisemitisch oder ist zu so und so viel Prozent antisemitisch, sondern das erfordert immer eine Interpretationsaufgabe. Und das kann im Zuwendungsgerecht genauso gemacht werden wie mit anderen Fragen auch. Ich weiß nicht, ob Herr Ambus mal in einem Verein oder einer Stiftung war, die staatliche Zuwendungen empfohlen hat. Was im Zuwendungsverfahren alles vom Zuwendungsgeber geprüft wird, bevor er einen Förderantrag bewilligt, vom Gender Budgeting, ob das Geld geschlechterparitätisch ausgegeben wird, ob hinreichend auf LGBT-Anliegen geachtet wurde, ob das Ganze CO2-neutral oder CO2-arm in Angriff genommen wird. Es gibt 100.000 Kriterien im Förderungsrecht, die angewandt werden von Beamten, geprüft werden. Und wenn sie Fehler machen und die Rechte der Zuwendungsempfänger verletzen, dann gibt es den Weg zu den Verwaltungsgerichten. Und wenn es ganz knüppeldicke kommt, am Ende zum Bundesverfassungsgericht. Und das ist natürlich auch bei der Frage so, ob ein Inhalt antisemitisch ist oder nicht und ein Beamter womöglich bei einer Frage übers Ziel hinausgeschossen ist und andere Grundrechtspositionen dabei missachtet hat.
Okay, ich habe bis hierhin verstanden, eine Resolution ist kein Gesetz, sie ist nicht rechtsverbindlich, sie ist deklaratorisch, trotzdem ist sie eine politische Willensäußerung. Herr Ambus, sind Zuwendungsauflagen, wie sie gerade Herr Beck angedeutet hat, grundrechtskonform oder ist es so, wie Sie es angedeutet haben, vielleicht die Gefahr eines Eingriffs in Wissenschaftsfreiheit und Ähnliches? Ich erinnere an die Fördergeld-Affäre nach pro-palästinensischen Demos an Berliner Universitäten und Ähnliches.
Vielleicht vorab nochmal. Also es ist eine Resolution, die ist unverbindlich, das stimmt. Aber auch eine Resolution des Bundestags muss ich natürlich an Recht und Gesetz halten und kann nicht offen verfassungswidrig sein. Also wenn wir ein Problem haben mit etwa der Meinungsfreiheit, dann dürfte das in so einer Resolution nicht stehen. Und wichtiger ist vielleicht noch, wir hatten ja schon solche Resolutionen. Wir hatten die berühmte, den BDS-Beschluss von 2019. Solche Resolutionen, auch wenn sie keine Gesetze sind und keine Verordnungen und damit übrigens auch nicht angreifbar in Karlsruhe, haben natürlich ein Eigenleben und werden quasi auf der kommunalen Ebene sozusagen unten dann zu einer Art Hard Law. Und das haben wir ja gesehen in ganz vielen Fällen mit BDS-Veranstaltungen oder Bezug zu BDS, wo dann Kommunen Räume nicht gegeben haben. Das ging dann zum Verwaltungsgericht. Und wir haben ja die berühmte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, das war ja ein bayerischer Fall 2022, der gesagt hat, die Verweigerung der Stadt München da einen Raum zu geben, verstößt gegen Artikel 5. Also deswegen würde ich diese sozusagen das jetzt so zu minimieren, dass das nur eine Resolution ist, immerhin eine Resolution des Deutschen Bundestages. Zu der hochkomplexen Frage, lieber Herr Köhler, ob zuwendungsrechtlich die Dinge kompliziert sind oder nicht, kann ich nur sagen, ja, sie sind sehr kompliziert und leider nicht so einfach, wie es jetzt Herr Beck dargestellt hat. Natürlich ist der Staat frei darin zu entscheiden, wem er Geld gibt, also ob er überhaupt Geld gibt. Der Staat könnte zum Beispiel entscheiden, wir fördern überhaupt keine Kunst. Das ist absolut legitim. Niemand hat einen Anspruch darauf, auf staatliche Förderung. Und gegebenenfalls kann der Staat auch entscheiden, was er fördert. Also ob er zum Beispiel türkische Kunst fördert oder arabische Kunst oder jüdische Kunst. Aber es gibt natürlich auch da Kriterien, die er beachten muss. Und das sind personenbezogene und inhaltsbezogene Kriterien. Die personenbezogenen Kriterien, die kann man ganz leicht entnehmen. Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz, dem Diskriminierungsverbot. Niemand darf unter anderem wegen seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden.
Das Diskriminierungsverbot ist ein Gleichstellungsgebot, ne?
Genau. Und die Frage ist eben, Was bedeutet es jetzt, wenn zum Beispiel ein Kernphysiker, das ist übrigens Fall, den der liebe Kollege Herr Möllers bei der von Herrn Beck erwähnten Veranstaltung erwähnt hat, ein Kernphysiker von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird, der zugleich Antisemit ist. Also wenn wir den klaren Fall hätten, der wäre Antisemit, dann ist die Frage, ob die Nichtförderung dieses Kernphysikers nicht gegen die Wissenschaftsfreiheit verstößt, obwohl er Antisemit ist. Das kann man vielleicht anders beurteilen bei dem Fall eines Künstlers, der in die Gesellschaft antisemitisch wirkt. Und da kann man sagen, dann haben wir dann eine verfassungsunmittelbare Grenze, nämlich die Menschenwürde der Juden, die verletzt sind durch die antisemitische Kunst. Aber wir haben natürlich immer das personenbezogene Kriterium, dass der Staat nicht diskriminieren darf wegen politischer Anschauung, also etwa wegen der Kritik am Gazakrieg, um es ganz klar auszusprechen, da darf niemand diskriminiert werden. Und das Problem ist ja gerade, diese Schwelle zu überschreiten zum Antisemitismus. Und die Schwelle zum Antisemitismus reicht vielleicht gar nicht aus, sondern man müsste in die Schwelle kommen der Menschenwürdeverletzung. Dann haben wir inhaltsbezogene Kriterien, die sich aus der Verfassung ergeben. Natürlich ist der Schutz vor Antisemitismus, so weit würde ich auch gehen, auch ein Verfassungsgebot. Aber man muss natürlich diesen Schutz vor Antisemitismus mit den anderen Verfassungsgeboten Kunst, Wissenschaft und Meinungsfreiheit in Einklang bringen.
Ich höre daraus, dass Sie kritisieren einen Primat der Politik vor dem Recht. Hat er damit Recht gewissermaßen, Herr Beck?
Nein, weil es handelt sich eben um eine Resolution und man kann sich natürlich tatsächlich darüber streiten, ob man dieses Thema jüdisches Leben stärken und den Schutz Israels und seiner Sicherheit nach dem 7.10. in zwei Texte packt. Da bin ich völlig leidenschaftslos. Ich finde, solche textualen Kapriolen sollte man immer nicht für zu wichtig nehmen. Mich würde mal interessieren am Ende, was Herr Gambos denn eigentlich tatsächlich für den Schutz der Juden machen will. Ich höre immer nur, alles geht nicht, weil er erstens nicht weiß, was Antisemitismus ist, weil ansonsten der Antisemit sowieso über Kunstfreiheit, Wissenschaftsfreiheit und sonst was verfügt. Und er dann Sachen kritisiert, die dieser Resolutionsentwurf, so mängelbehaftet er im Detail vielleicht sein mag, durchaus schon reflektiert hat. Es geht nämlich nicht um den Antisemiten, der einen Antrag auf Forschungsförderung bei Stark-Watzinger auf ein Forschungsprogramm zur Kernphysik stellt, sondern es geht darum, da ausdrücklich steht im Text, es geht darum, dass die Fördermittelanträge, da wird ja nicht drinstehen, erstens, ich will das Atom aufspalten und zweitens sind die Juden unser Unglück, sondern der zweite Satz wird halt nicht drinstehen, selbst wenn der Autor das glaubt. Die Bundesfördermittelanträge sollen geprüft werden auf ihre Inhalte. Ja, das ist doch selbstverständlich. Das geschieht doch bei jedem Antrag. Natürlich muss ein Antrag geprüft werden können auf seinen Inhalt. Warum auf jeden Inhalt der Welt der Antrag geprüft werden soll nach Herrn Amboss? Aber wenn das Wort Antisemitismus im Raum steht, dann sollen alle Augen geschlossen werden, weil dann ist die Freiheit auf einmal bedroht. Das ist doch ziemlich absurd und das ist ein Popanz, der hier aufgebaut wird. Und selbstverständlich sind auch bei der Frage, Herr Amboss redet gerne über die Kunstfreiheit, weil er Recht hat, es ist ein nicht eingeschränktes Recht, es ist nicht wie bei der Meinungsfreiheit, wo ein allgemeines Gesetz unter Umständen das Verfassungsgüter schützt, schon eingreift. Aber bei der Kunstfreiheit ist das, bei der Kunstförderung ist es so, das Gros der Kunstförderung geht nicht an Künstler, sondern es geht an Kunstinstitutionen. Und die beschäftigen dann Künstlerinnen und Künstler. Und wenn ein Künstler und eine Künstlerin etwas Antisemitisches produziert, dann soll ja nicht gleich der Opernintendant erschossen werden, förderungsrechtlich, sondern dann soll die Verantwortung, die kuratorische Verantwortung, was übrigens Herr Möllers in seinem ersten Gutachten für Claudia Roth nach der Dokumenta stark gemacht hat, dann soll der Kurator, der Ausstellungsleiter sich überlegen, wie er gegen diesen Antisemitismus vorgeht. Das heißt gar nicht, dass er das Stück depublizieren muss, dass er wie bei der Dokumenta das Banner dann abhängt. Er kann auch ein Schild daneben aufstellen, das erklärt, warum das antisemitisch ist und warum das gegen die Wertvorstellungen der Institution, die das gerade ausstellt, verstößt. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, der Anforderung zu genügen, dass man Antisemitismus keinen Raum geben will. Und das erfordert ein Bewusstsein, das erfordert Schulung, das erfordert verantwortliches Handeln. Und ich weiß gar nicht, was man daran eigentlich aussetzen kann. Es sei denn, man will wirklich dem Antisemiten freie Bahn geben. Und das würde ich Herrn Ambus nicht unterstellen wollen.
Es ist üblich, am Ende einer Streitkultur noch einmal die Argumente seines Gegenübers zu wälzen. Herr Ambus, können Sie den Gedanken von Herrn Beck was abgewinnen?
Ich kann natürlich Antisemitismus definieren. Und ich habe ja eben gerade die Kerndefinition abgegeben. Aber es ist leider ein unbestimmter Begriff. Und das macht die Sache so schwer. Das Beispiel mit dem Physiker ist natürlich unverdächtig, aber wir haben ja auch sozialwissenschaftliche Forschung. Wir haben zum Beispiel Forschung zum Nahostkonflikt. Wir haben Forschung von Literatur über die Situation im Westjordanland. Und da kann man natürlich leicht in den Bereich kommen, wo man vielleicht sagt, wenn da was kritisiert wird von israelischer Besatzungspolitik, das ist antisemitisch. Insofern ist das nicht alles, das ist kein Popan, sondern das sind konkrete Fragen, wie wir damit umgehen. Und Herr Beck hatte zu Recht gefragt, und da hätten wir vielleicht die Diskussion darauf fokussieren sollen, aber das sollte vielleicht auch der Bundestag machen, wie schützen wir konkret jüdisches Leben? Zum Beispiel, indem wir jüdische Kultur fördern, zum Beispiel, indem wir jüdische Studierendenvereinigungen fördern, zum Beispiel, indem wir jüdische Hochschullehrer fördern, zum Beispiel, indem wir die jüdische Kultur in unserem ganzen Ausbildungssystem viel stärker bekannt machen.
Das sind auch Vorschläge, die sich in einem Papier von Herrn Beck finden, von Mitte August, ne?
Und da kann man ja auch übereinstimmen. Ich habe ja auch gegen diese konkreten Vorschläge nichts einzuwenden. Und dann hat das natürlich auch eine polizeiliche Seite, was übrigens nichts mit dem 7. Oktober zu tun. Das ist leider Gottes in Deutschland immer so. Es müssen Synagogen geschützt werden, es müssen Museen geschützt werden. Und es hat natürlich auch diese polizeiliche Seite. Warum hat man eigentlich keine Expertengruppe einberufen, wenn das jetzt seit dem 7. Oktober besonders virulent sein soll? Und wie das damals beim BMI mit dem Arbeitskreis Antisemitismus gemacht wurde. Man hätte doch Experten einberufen können und die hätten was ausarbeiten können, um konkret das jüdische Leben in Deutschland zu schützen. Das ist doch unser gemeinsames Interesse.
Volker Beck, können Sie den Einwänden und den Bedenken und auch den aus fachjuristischer Sicht vorgetragenen Sorgen von Herrn Ambus was abgewinnen?
Den Sorgen kann ich im Kern etwas abgewinnen, also vom Motiv her. Ich glaube bloß, den Sorgen wird durch diese Konzepte, die hier im Antrag sind, schon längst begegnet. Selbstverständlich muss jede Maßnahme gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen menschenverachtende Akte, die anderen Rechtspositionen, die Kunstfreiheit, die Meinungsfreiheit, die Freiheitspositionen überhaupt von irgendwelchen Tätern in diesem Bereich mit berücksichtigen und zum Ausgleich bringen. Da sind wir uns völlig einig. Ich bin ein alter Rechtsstaatsliberaler. Ich wäre der Letzte, der so etwas in Frage stellen will, bloß weil es um Antisemitismus geht. Die Scheu vor unbestimmten Rechtsbegriffen finde ich beim Juristen zumindest interessant, weil die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Herr Ambus kritisiert hat, die steht im Grundgesetz. Das Thema antisemitische, rassistische und menschenverachtende Beweggründe, das wir in die Bundeshaushaltsordnung schreiben wollen als zuwendungshindernde Gründe, die sind im Strafrecht längst praktiziert. Da werden sie in § 46 Absatz 2 Strafgesetz Buch strafverschärfend bei der Strafzumessung von den Strafgerichten verwendet und offensichtlich angewandt. Dazu müssen diese Begriffe ausgelegt werden und das werden sie im Einzelfall auch. Manchmal dahingehend, das ist im Rechtsstaat nun mal so üblich, mit unterschiedlichen Positionen der Gerichte in den verschiedenen Instanzen, wie das jeweils richtig zu bewerten ist. Deshalb denke ich, besteht zur Aufregung in Sachen der Bundestagsresolution kein Anlass. Zur Aufregung besteht Anlass, dass mittlerweile der Antisemitismus so unerträglich geworden ist an unseren Hochschulen, dass Studenten sich überlegen, ob sie die Veranstaltung besuchen, dass Hochschullehrende verwiesen werden von ihren Hochschulleitungen. Sie sollten aus Sicherheitsgründen besser online und nicht live unterrichten. Das sind Zustände, die mich besorgt machen und nicht die Interpunktion einer Bundestagsresolution.
Das war die Streitkultur im Deutschlandfunk zum Thema Schutz jüdischen Lebens in Deutschland mit Resolution oder ohne. Zum Schluss hat Volker Beck gesprochen. Er ist Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und Geschäftsführer des Tikva-Instituts. Bei uns war auch Dr. Kai Ambus. Er ist Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht, internationales Straf- und Völkerrecht an der Universität in Göttingen. Er ist zudem Richter am Kosovo-Sondertribunal in Den Haag. Am Mikrofon war Michael Köhler. Dieses Gespräch haben wir vor dem Anschlagsversuch von München aufgezeichnet. Meinen Gästen und Ihnen danke ich sehr und Im Anschluss hören Sie wie gewohnt die Sendung Kultur heute.